Jetzt auch nochmal von mir, der Herr ist auferstanden. Amen. Ich freue mich so sehr, in jedem Jahr wieder neu diesen Satz rufen zu können. Das ist großartig. Und ich grüße nicht nur euch, die ihr hier seid, sondern auch die, die diesen Gottesdienst hören mit Hilfe des Audiowürfels. Ihr seid auch verbunden und ihr habt bestimmt jetzt auch zu Hause gerufen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist gut so. Es ist für mich in jedem Jahr wieder neu eine Ehre und eine Freude, an Ostern zu predigen. Denn ich sage euch, wenn wir Ostern nicht hätten, dann wäre alles anders. Es gäbe keinen christlichen Glauben, es gäbe keine Kirche, es gäbe diese Gemeinschaft nicht, es gäbe keine Hoffnung. Ohne Ostern wäre alles anders. Aber jetzt ist Ostern, es ist wahr, Jesus lebt und darum hat sich alles verändert. Paulus hat ja ein ganz großes Kapitel geschrieben über die Auferstehung, wenn ihr das mal lesen wollt. 1. Korinther 15, fast 60 Verse. Und da sagt er, jetzt aber ist Christus auferstanden und darum ist unser Glaube sinnvoll. Denn ohne die Auferstehung von Jesus macht Christsein keinen Sinn. Dann ist Jesus einfach nur ein gutes Vorbild, an dem man sich orientieren kann. Aber man kann sich auch an Gandhi orientieren oder an sonst wem. Aber weil Jesus lebt, ist das anders. In einem Ostergottesdienst steht natürlich immer eine Ostergeschichte auch im Mittelpunkt. Wir haben es eben gehört, wie Matthäus sie uns überliefert hat, die Auferstehung von Jesus. Heute geht es aber in meiner Predigt um eine andere Frage, nämlich was hat die Auferstehung von Jesus mit meinem Leben zu tun, mit deinem Leben? Ne? Es ist ja so, Ostern ist ja nicht nur die Privatsache von Jesus, dass er sich freuen kann, dass er lebt und so und wir freuen uns mit ihm. Nee. Ostern hat etwas mit dir und mit mir zu tun, mit deinem und mit meinem Leben. Und darüber will ich mit euch nachdenken und das möchte ich entfalten. Und zwar in zwei Richtungen. Ostern hat etwas zu tun im Blick auf unsere Zukunft und im Blick auf unsere Gegenwart. Erstens, im Blick auf unsere Zukunft. Ist es so, das ist irgendwie liegt auf der Hand. Die Auferstehung von Jesus ermöglicht uns, dass auch wir in Ewigkeit leben können, dass auch in unserem Leben der Tod nicht das letzte Wort hat. Der Tod ist nicht das Ende. Auch wir haben eine Ewigkeit über den Tod hinaus. Das wird uns garantiert durch die Auferstehung von Jesus, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Wenn wir auf ihn setzen, dann dürfen wir diese Hoffnung haben, in Ewigkeit zu leben. Spannend ist ja die Frage, wie ist das denn in der Ewigkeit? Was heißt es denn, wenn man in den Himmel kommt? Wie wird das denn sein? Nun, es ist so, dass die Bibel da zurückhaltend ist. Die Bibel beschreibt es nicht sehr ausführlich, weil es ja auch etwas ist, was so ganz anders ist, so fremd ist. Wie wollen menschliche Worte etwas beschreiben, was ganz neu ist, was unaussprechlich ist? Und doch gibt es so drei kurze Impulse, die ich euch gerne sagen möchte, ganz kurz, was es für mich bedeutet, wenn ich einmal in den Himmel komme. Wenn ich einmal in der Ewigkeit sein darf bei ihm. Der erste kurze Impuls, dann komme ich zu Jesus. Jesus sagt mal zu seinen Freunden, ihr werdet mich wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen. Und an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wenn wir vor Jesus stehen, ihr Lieben, dann werden wir keine Fragen stellen. Vielleicht habt ihr Fragen an ihn. Warum Gott dieses oder jenes in eurem Leben zugelassen hat. Warum ihr diesen oder jenen Weg gehen musstet. Es gibt viele Fragen, ich habe auch viele Fragen. Aber wenn ich vor ihm stehe, dann werde ich keine Fragen haben. Dann genügt es, ihn zu sehen, bei Jesus zu sein, vor Jesus zu stehen und seine Gegenwart zu genießen. Das genügt. Darum ist das der erste Impuls. Wenn ich in den Himmel komme, dann komme ich zu Jesus. Der zweite Impuls, wenn ich in den Himmel komme, dann komme ich zu mir selbst. Auch das ist ja wichtig. Wir alle haben ja eine Biografie und in dieser Biografie gibt es Risse und Brüche und Verletzungen. Und da gibt es Dinge, die einfach schlecht gelaufen sind und Narben und Schuld. Und uns wird versprochen, wenn wir im Himmel sind, wenn wir in dieser neuen Welt Gottes leben, dann gibt es keine Tränen mehr. Dann gibt es keine Brüche mehr. Dann gibt es keine Verletzungen mehr. Dann gibt es kein Unheil mehr. Dann werden die Tränen getrocknet. Und dann werde ich heil sein. Dann werde ich endlich ich selbst sein, so wie ich eigentlich gewollt bin. All das, was wir an Dreck mitschleppen, ist dann weg. Das ist der zweite Impuls. Der dritte Impuls, wenn ich in den Himmel komme, dann komme ich zu meinen Schwestern und Brüdern. Denn ich bin ja nicht allein im Himmel, sondern ihr seid vielleicht auch da. Ja, wir kommen zueinander, wir finden einander. Ja, das ist schön. Der bedeutende Theologe Karl Barth wurde mal gefragt, Herr Professor, sehen wir im Himmel unsere Lieben wieder? Und da sagt Karl Barth, ja, aber die anderen auch. Wir sehen nicht nur die wieder, die wir lieb finden, die wir nett finden und so, sondern das sind eben wir alle. Wenn wir unser Leben ihm anvertraut haben, wenn wir auf ihn gesetzt haben, dann sind wir miteinander da und sind endlich versöhnt. Wir sind endlich versöhnt und es gibt auch zwischen uns kein Streit mehr, kein Unfriede. Also dieser kurze Abriss, ich komme zu Jesus, ich komme zu mir selbst, ich komme zu meinen Mitmenschen, das bedeutet für mich Ewigkeit, das bedeutet für mich Glück. Und diese Zukunft, ihr Lieben, ist uns nur garantiert, weil Jesus Christus auferstanden ist, weil er lebt, weil er den Tod entmachtet hat. Darum dürfen wir uns darauf freuen, wenn wir unser Leben ihm anvertraut haben. Darum ist das der erste große Punkt gewesen. Die Auferstehung Jesu ermöglicht uns eine ewige Zukunft. Doch jetzt, da will ich ein bisschen mehr Zeit verwenden, die Auferstehung Jesu hat Bedeutung für unsere Gegenwart im Hier und Jetzt. Sie verändert unser Leben hier und heute, wenn wir sie uns bewusst machen, wenn sie uns wichtig wird. Und zwar anhand von 4 kurzen Gedanken möchte ich das entfalten. Nämlich erstens die Vergebung der Sünden. Ich habe vorgestern an Karfreitag darüber gesprochen, warum Jesus überhaupt sterben musste. Weil er nämlich unsere Sünde weggetragen hat aus dieser Welt. Er hat das, was uns von Gott trennt, was uns voneinander trennt, das hat er entsorgt. Und wenn das nur seine Idee gewesen wäre und er tot geblieben wäre, dann wäre alles umsonst gewesen. Aber in Ostern bestätigt Gott das. Weil er Jesus auferweckt hat, darum bestätigt er, hey, deine Sünden sind vergeben. Du musst dich nicht mit Altlasten rumschlagen, du musst dich nicht festnageln lassen auf deine Geschichte, sondern deine Schuld wird dir vergeben. Dazu stehe ich und darum habe ich Jesus von den Toten auferweckt. Und bei seiner Auferstehung selbst tut Jesus das schon ganz praktisch. Es gab ja ganz viele Loser, ja, Verlierer im Rahmen der Ostergeschichte. Sie sind ja alle schuldig geworden, der Petrus und die ganzen anderen Freunde auch. Und Jesus gibt denen eine neue Chance und sagt, hey, wir können nochmal neu anfangen. Wir fangen neu an, ich ermögliche euch einen Neuanfang. Und das möchte ich euch sagen, die ihr hier heute seid. Egal, was ihr mitschleppt an Last, auch an Schuld, Jesus möchte mit euch neu anfangen. Er möchte euch eure Schuld vergeben. Er möchte einen Neustart mit dir wagen. Und dafür steht Ostern. Die zweite Bedeutung für unsere Gegenwart ist Gelassenheit. Ostern hat etwas mit Gelassenheit zu tun. Spannend ist, ja, wie es weitergeht. In Kapitel 15 des ersten Korintherbriefes könnt ihr lesen. Das sind 60 Verse, wo Paulus sehr gründlich redet über die Auferstehung und über den Himmel und über die Ewigkeit, also ganz große Themen, ne? Und dann beginnt Kapitel 16 und dann geht es plötzlich um die Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Und man sagt sich, Paulus, gerade noch redest du von solchen großen Themen und jetzt redest du plötzlich über das Geld. Wie kann das denn sein? Ja, da sagt er, denkt bitte jetzt dran, wenn ich vorbeikomme, die Gemeinde in Jerusalem ist verarmt, dass ihr Geld zurücklegt, dass ihr ein bisschen was spart und dass wir das dann einsammeln für die Christen von Jerusalem. Habe ich mir früher immer gedacht, was ist das denn für ein Bruch? Das ist doch auch nicht geschickt, ja? Erst so was Bedeutungsvolles und dann, naja, Geld, ne? Aber das ist für Paulus total logisch. Es ist total logisch, weil Paulus sagt, hey, weil wir so beschenkt sind, weil wir durch Ostern so beschenkt sind als Menschen, weil wir die Ewigkeit haben, weil wir alles haben in Jesus, was wir brauchen, darum können wir großzügig sein. Darum können wir uns verschenken. Darum können wir etwas verschenken. Unsere Zeit, unsere Kraft, auch Geld. Wir müssen nicht an Dingen klammern. Wir müssen die Dinge nicht hamstern. So ist es leider oft bei Menschen, die nur dieses Leben haben, die keine Perspektive haben auf eine Ewigkeit. Die versuchen, alles in dieses Leben reinzustopfen oft. Nicht alle natürlich, ja, aber oft ist es so. Man muss viel erreichen, man muss viel Karriere machen, man muss viel kaufen, viel Konsum haben, möglichst viel, weil das Leben spielt sich ja nur hier ab. Die Logik von Paulus ist, wenn du die ganze Ewigkeit hast, wenn dir in Jesus alles geschenkt ist, dann kannst du großzügig sein, da kannst du freigebig sein. Da kannst du dich verschenken, da kannst du deine Kraft weitergeben, deine Zeit und kannst auch Geld weitergeben. Und darum sagt er ganz beschwingt, Mensch, wenn ich vorbeikomme, dann sammle ich Geld ein für die Christen von Jerusalem. Und das atmet einfach Gelassenheit. Weil Jesus lebt, können wir gelassen sein. Wir haben alles, was wir brauchen in diesem Mann, in diesem Jesus. Und wir haben in dieser Ewigkeit alles, was wirklich unserem Leben noch mal mehr Qualität gibt. Ich finde, das gilt auch für Gemeindearbeit. Ganz am Ende von Kapitel 15, ne, sagt Paulus auch zur Gemeindearbeit, eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Wer Gemeindearbeit tut, und einige von euch sind hier, die schon lange in der Gemeinde sind oder die sich engagieren in der Gemeinde, wer Gemeindearbeit tut, der weiß, das ist manchmal nervig. Ja, das ist manchmal lästig. Manchmal ist es frustrierend, weil man sich auch ärgert mit Leuten und so. Das ist nicht immer nur ein Vergnügen. Es ist ein großes Vergnügen, Gemeindearbeit zu machen. Aber es kann auch anstrengend sein. Und hier macht Paulus uns Mut und sagt, ey, eure Arbeit ist nicht vergeblich. Wieso? Ganz einfach, weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt, weil er selber hier gegenwärtig ist. Wir feiern 125 Jahre Gemeinschaft Uetersen in diesem Jahr. Wir feiern 125 Jahre den Auferstandenen in diesem Haus, in dieser Gemeinde. Sein Wirken. Und darum ist das, was wir tun, nicht vergeblich. Ob wir es in der Musik tun, an der Technik, hier vorne oder auch im ganz normalen Miteinander, in der Diakonie, im Besuchsdienst. Nichts ist vergeblich, weil Jesus lebt. Und ich finde, das gibt unserem Leben auch eine Gelassenheit. Es kann uns eine Ruhe geben, die wir nicht hätten, wenn wir meinten, wir müssten machen und wir müssten schaffen und wir müssten leisten. Das haben wir nicht nötig, weil er gibt uns das, was wir brauchen. Der dritte Gedanke, die Auferstehung Jesu hat Auswirkungen für die Gegenwart, für die Gemeindearbeit, nämlich die Notwendigkeit zur Mission. Mission ist so ein, ja, nicht ganz unproblematischer Begriff für viele Menschen. Was heißt es eigentlich, Mission? Kirche war immer missionarisch. Mission bedeutet, dass Jesus den Auftrag gegeben hat, von ihm weiterzuerzählen. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Redet von meiner Liebe, hat er gesagt. Redet von meiner Liebe. Erzählt den Leuten von mir. Erzählt den Leuten von der Liebe des Vaters. Zeigt ihnen, was Liebe ist. Und das hat die Kirche immer gemacht. Und das Problem war oft in der Geschichte, dass die Kirche das mit Unterdrückung verknüpft hat. Dass Leute unterdrückt wurden, dass Völker unterdrückt wurden, dass Menschen taufbekehrt wurden, zwangsbekehrt wurden, zwangsgetauft wurden. Und auch in unserem Milieu, in der Gemeinschaftsbewegung, wurde manchmal mit Druck gearbeitet, wenn es um Mission ging oder um Evangelisation oder wie man das nennen will. Und darum ist natürlich Mission kein leichter Begriff. Er ist nicht unproblematisch. Und man kann sich fragen, kann nicht jeder das glauben, was er will? Ne? Die Christen glauben das, Atheisten glauben das, Muslime glauben das, Buddhisten glauben das, was sie wollen. Wir müssen uns doch nicht darum kümmern, was die anderen glauben. Hauptsache, wir sind zufrieden und dankbar und glücklich und dann ist die Sache doch gut. So einfach ist es nicht. Wir müssen natürlich kritisch mit Mission umgehen, müssen gucken, was ist schiefgelaufen, was läuft schief, wenn wir zu Gott einladen. Aber das wir einladen sollen und auch irgendwie müssen, das steht außer Frage. Kirche ist immer missionarisch. Jesus hat das nämlich begründet. Er hat nicht einfach nur gesagt, geht und erzählt den Leuten, damit sie Christen werden, damit die Kirchensteuern bezahlt werden. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat gesagt, ich lebe und darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Darum erzählt den Leuten von mir, weil ich lebe. Weil mir alle Macht gegeben ist. Und das ist ein Auftrag des Auferstandenen. Und Kirche kann es sich nicht aussuchen. Gemeinschaft Uetersen kann es sich nicht aussuchen, ob sie missionarisch sein will oder nicht. Gemeinschaft Uetersen kann sich aussuchen, wie sie diesen Auftrag ausfüllt. Und da müssen wir sehr gründlich drüber nachdenken. Und das tun wir auch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Liebe Gottes weiterzugeben. Gar keine Frage. Aber dass das unser Auftrag ist, weil Jesus lebt, da gibt es überhaupt keinen vertun, das ist sehr, sehr wichtig. Und der Auferstandene sagt, Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind gesandt in diese Stadt Uetersen hinein. Und wir haben nächste Woche am Donnerstag hier ein Treffen mit dem Bürgermeister. Wir, das sind die Pastorinnen und Pastoren der Uetersener Gemeinden. Und da wollen wir mal fragen, was bewegt sie eigentlich hier als Bürgermeister in dieser Stadt? Und da wollen wir natürlich nicht dann mit ihm über Mission reden, aber dann gilt es für uns zu überlegen, wenn uns der Bürgermeister erzählt von dem, was Uetersen ausmacht. Wie können wir die frohe Botschaft von der Liebe Gottes in diese Stadt bringen? Was bedeutet es konkret, die Liebe Gottes zu kommunizieren in dieser Stadt? Das gilt es zu bedenken. Das ist überall anders. In jeder Stadt kann das anders sein. Aber dass Mission nötig ist, weil Jesus lebt, da gibt es kein Vertun. Und letztlich noch der vierte Punkt, und der ist nochmal sehr persönlich. Die Bedeutung der Auferstehung Jesu für unsere Gegenwart. Nur dadurch ist Jesus ja erst unser Freund, wirklich unser Freund. Denn Jesus möchte genau das. Er möchte dein Freund sein. Jesus möchte, dass du seine Freundin bist. Er möchte Kontakt mit dir. Er will mit dir leben. Er will sich dir mitteilen. Jesus hat Dinge auf dem Herzen, die ihm wichtig sind. Und die will er dir sagen. Und Jesus ist offen für das, was dich bewegt. Und er will dir zuhören. Jesus will Freundschaft mit dir. Und das geht nur, wenn er wirklich lebt, wenn er wirklich lebendig ist. Wenn Jesus tot ist, macht es keinen Sinn zu beten. Wir haben eben in der Moderation gehört, dein Gebet zu Jesus. Ein Gebet zu Jesus macht nur Sinn, wenn er lebt. Und eine Freundschaft mit Jesus macht nur Sinn, wenn er wirklich lebt, wenn er hier ist. Und das glaube ich, dass er gegenwärtig ist. Wir können ihn nicht sehen, aber er ist hier, so wie die Luft, die wir zum Atmen brauchen, so wie die Liebe da ist, die uns verbindet untereinander. So ist Jesus, der Auferstandene, hier. Und er hört uns und wir sind ihm wichtig. Und er will mit uns unterwegs sein. Er will dein Freund sein. Und das will ich dir zusprechen. Jesus sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Und darum möchte ich gerne meine Osterpredigt beschließen mit dem letzten Vers von 1. Korinther 15. Ich habe das jetzt schon mehrfach erwähnt. Lest es zu Hause mal durch, das Kapitel, das lohnt sich. Wirft zwar viele Fragen auf, aber wenn wir uns treffen, können wir mal darüber ins Gespräch kommen. Am Ende steht der Lobpreis. Am Ende heißt es, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.